Zweitens, was geschieht mit den Unwissenden? Was geschieht mit den Menschen, welche keine Gelegenheit hatten, das Evangelium zu hören? Sind sie gerettet oder gehen sie verloren? Kann ein Gott der Liebe ahnungslose Menschen verloren gehen lassen? Wenn aber Menschen ohne Missionare und ohne Kenntnis des Evangeliums gerettet werden können, wozu werden dann Missionare überhaupt ausgesandt? Wie wichtig ist Mission für das Heil der Mitmenschen? Die Antwort auf diese Frage entscheidet, ob die Notwendigkeit zur Mission von Christen ins Auge gefasst wird oder nicht. Auf der einen Seite gibt es in der Bibel Aussagen Jesu und der Apostel, welche ganz deutlich Jesus Christus als einzigen Weg zur Erlösung darstellen.
Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wer glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Und in keinem anderen ist das Heil. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden.
Auf der anderen Seite gibt es Aussagen, die andeuten, dass Menschen ohne Kenntnis des Evangeliums von Gott angenommen werden.
Denn vor Gott sind nicht gerecht, die das Gesetz hören, sondern die das Gesetz tun, werden gerecht sein. Denn wenn Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur tun, was das Gesetz fordert, so sind sie, obwohl sie das Gesetz nicht haben, sich selbst Gesetz. Sie beweisen damit, dass in ihr Herz geschrieben ist, was das Gesetz fordert, zumal ihr Gewissen es ihnen bezeugt, dazu auch die Gedanken, die einander anklagen oder auch entschuldigen, an dem Tag, an dem Gott das Verborgene der Menschen durch Christus Jesus richten wird, wie es mein Evangelium bezeugt. Denn vom Aufgang der Sonne bis zum Niedergang ist mein Name herrlich unter den Heiden, und an allen Orten wird meinem Namen geopfert und ein reines Opfer dargebracht. Denn mein Name ist herrlich unter den Heiden, spricht der Herr Zebaoth.
Im Laufe der Jahre haben Theologen 4 Antworten auf die Frage entwickelt, ob Menschen ohne Kenntnis des Evangeliums gerettet werden können oder nicht. Erstens, die restriktive Position. Diese Vertreter glauben, dass Menschen nur dann nicht verloren gehen, wenn sie die Botschaft hören und darauf antworten. Der Kirchenvater Augustinus, Johannes Calvin, Hudson Taylor und viele Evangelikale vertreten diese Ansicht. Die Stärke dieses Konzepts liegt in der starken missionarischen Motivation, die sich daraus ableitet. Diese Sicht ist jedoch mit der unlösbaren Frage konfrontiert: Wie kann ein gerechter und liebender Gott Menschen verloren gehen lassen, die ohne ihre Schuld nie einem Missionar begegnet sind? Zweitens, die universalistische Position. Vertreter dieser Sicht glauben, dass alle aufrichtigen religiösen Sucher gerettet werden können. Die meisten von ihnen betrachten dies als Verdienst Jesu. Es gibt verschiedene Erklärungen, wie das geschehen kann. Entscheidend ist für sie, dass schließlich alle Gläubige, Ungläubige und sogar die rebellischen Menschen gerettet werden. Der Kirchenvater Origenes vertrat diese Ansicht. Nach 1800 verbreitete sie sich als Gegenreaktion zur restriktiven Position unter römisch-katholischen und protestantischen Theologen, wie zum Beispiel Paul Tillich, William Barclay und Papst Johannes Paul II. Die Stärke der universalistischen Position ist die Betonung eines liebenden Gottes. Auf der anderen Seite haben sie aber Schwierigkeiten, falls sie die Bibel ernst nehmen, zu erklären, warum Jesus seine Jünger die Erlösungsbotschaft bis ans Ende der Welt tragen und das allen Nationen Jünger machen hieß. Warum sollte man sich die Mühe machen, das Evangelium zu bezeugen, wenn am Ende doch alle auch ohne Verkündigung gerettet werden? In diesem Fall ist auch der Tod des Märtyrers sinnlos, da es ja letztlich nicht um Glaubenstreue, sondern um Aufrichtigkeit geht. Drittens, die inklusive Position. Zwischen den beiden Extremen, der Restriktiven und der Universalisten, befinden sich die Inklusiven. Sie meinen, dass Gott durch Jesus Christus alle aufrichtigen Suchenden, religiösen und unreligiösen Menschen retten wird. Sie unterscheiden sich von den Universalisten jedoch darin, dass sie glauben, dass unaufrichtige Gottsucher verloren gehen können. John Wesley, C.S. Lewis gehörten zu den Vertretern dieser Position. Manche Inklusivisten meinen, dass Gott Evangelisation nicht nötig hat, weil er weiß, wie die Menschen reagiert hätten, wenn sie die Botschaft gehört hätten. Andere glauben, dass Gutes tun und aufrichtiges Suchen ausreicht, damit Gott die Menschen retten kann. Sie verwenden Texte, welche Universalisten für ihre Position benutzen, legen sie aber anders aus. Den Sohn kennen ist für sie möglich, ohne diesen Jesus oder seinen Namen ausdrücklich zu kennen. Inklusivisten verteidigen die Güte Gottes, ohne jedoch dem Menschen die Entscheidungsfreiheit und damit die Verantwortung zum Heil abzunehmen. Viertens, die Position der universalen Möglichkeit. Diese Position steht ebenfalls zwischen den beiden Extremen der restriktiven und der universalistischen Position. Für sie hängt die Erlösung der Menschen von einer bewussten Entscheidung für das Evangelium von Jesus Christus ab. Jedoch braucht es dazu im Unterschied zur restriktiven Sicht weder unbedingt ein menschliches Werkzeug, noch muss dies während der irdischen Lebenszeit geschehen. Man kann diese Sicht in zwei Gruppen unterteilen. Die eine Gruppe meint, dass alle Menschen die Gelegenheit haben, gerettet zu werden, auch wenn kein Mensch ihnen das Evangelium persönlich verkündet hat. Gott kann auch durch Engel, Träume oder andere besondere Offenbarungen zu ihnen sprechen, um sie zu bekehren. Thomas von Aquin vertrat diese Ansicht im Mittelalter. Norman Geisler ist ein neuerer Vertreter dieser ersten Gruppe. Die zweite Gruppe glaubt, dass Evangelisation für gewisse Leute auch nach dem Tod in einem Zwischenstadium stattfinden kann. Gott schenkt darum manchen eine zweite Gnadenzeit, weil er sich so sehr um ihr Heil bemüht, dass der Tod ihn nicht daran hindern kann, sie zu erreichen. Der Haupttext für diese Vertreter ist 1. Petrus Kapitel 3, Vers 18 bis Kapitel 4, Vers 6. Sie glauben, dass dieser Text aussagt, Jesus sei nach seiner Kreuzigung zu den Toten gegangen und habe ihnen gepredigt. Dazu hätten die Menschen im tausendjährigen Reich eine weitere Möglichkeit zur Umkehr. Der Kirchenvater Clemens von Alexandrien vertrat diese Ansicht genauso wie die modernen Theologen David Blösch und Gabriel Fackre. Beide sind überzeugt, dass ihre Sicht sowohl das Wesen der Liebe Gottes wie auch die zentrale Stellung Jesu und das Evangelium zur Rettung der Menschen berücksichtigt. Wie können diese Ansichten beurteilt werden? Ich erinnere mich an endlose Diskussionen in der Bibelschule über diese Thematik. Offensichtlich hat Gott zu dieser Frage nicht alles offenbart, so dass sie zweifelsfrei erklärt werden könnte. Gott will offenbar, dass wir das Gericht über die Menschen im Einzelfall ihm überlassen sollen. Dennoch müssen wir alle biblischen Aussagen zu einer ausgewogenen biblischen Missionsmotivation bewahren. Das heißt, es darf Folgendes nicht vergessen werden. Gottes Kraft, Menschen zu retten, ist nicht auf eine einzige Methode, nämlich die der Verkündigung durch Menschen, beschränkt. In meiner missionarischen Arbeit habe ich öfters Menschen kennengelernt, welche durch das eigene Studium der Bibel grundlegende Wahrheiten erfasst und angenommen haben, bevor ihnen dies jemand gesagt hatte. Die Davis-Indianer wurden vor dem Erscheinen des Missionars von einem Engel unterwiesen. Andere erzählen von Visionen, welche sie zum Glauben führten. Der Heilige Geist wirkt auf vielfältige Weise. Missionare ernten oft nur, was der Geist gesät hat. Es fällt mir schwer zu glauben, dass Gott sich menschliche Beschränkungen auferlegt, um die Menschen zu erreichen. Die zentrale Stellung des Erlösungswerkes Jesus kann nicht umgangen werden. Universalisten verleugnen die Einzigartigkeit Jesu. Sie vertreten eigentlich die Ansicht, dass Rettung auch außerhalb des Glaubens an Jesus stattfinden kann. Das widerspricht der biblischen Erlösungslehre. Wozu hätte Christus sterben brauchen, wenn die Menschen nicht durch sein Opfer erlöst werden? Es fällt mir schwer zu glauben, dass schließlich niemand Nein zu Gott sagen kann, wie Universalisten meinen. Gottes Liebe für Verlorene sollte auch nicht gegen seine Gerechtigkeit ausgespielt werden müssen. Obwohl es wahr ist, dass die Verkündigung des Evangeliums laut Bibel ewige Konsequenzen für die Menschen zur Folge hat, ist es auch wahr, dass Gott den aufrichtig Suchenden belohnt, indem er ihn führt und annimmt, selbst wenn er wenig oder keine Kenntnis von ihm hat. Gott tut manchmal Wunder, um solche Menschen mit dem Evangelium bekannt zu machen. Aber warum er das nicht immer tut, bleibt ein Rätsel. Ich glaube, dass es Gottes gewöhnlicher Weg ist, Menschen durch die Verkündigung des Evangeliums zu retten, und dass viele Menschen verloren gehen werden, wenn niemand verkündigt. Dennoch ist Gott nicht beschränkt durch menschliches Versagen. Während Jesus der sichere Weg der Erlösung ist, werden möglicherweise Menschen gerettet, die ihn nie gekannt haben. Gleichzeitig werden andere, welche ihn kannten, verloren gehen. Offensichtlich möchte Gott, dass wir uns weniger mit der Frage auseinandersetzen, wie viel es braucht, bis jemand gerettet oder verloren ist, sondern vielmehr mit der Frage, wie wir mit ihm zusammenwirken können, damit möglichst viele gerettet werden. Das Erlösungswerk ist letztlich seine Verantwortung, nicht unsere. Wozu also Mission? Aus welchen Gründen brauchen die verlorenen Menschen dieser Welt nun also christliche Mission? Erstens, weil die Menschen Jesu Liebe brauchen. Jesus braucht Missionare, weil die Nöte der Menschen, die er liebt, ihm am Herzen liegen. Sie zu lindern, ist der Sinn des Missionsauftrags. Liebe zu Gott und die Liebe zu den Menschen macht Mission dringlich. Zweitens, weil Jesus seiner Gemeinde den Auftrag zur Mission gegeben hat. Der Missionsauftrag ist nicht eine Empfehlung, sondern ein Gebot. Selbst wenn nicht alle Gründe für den Auftrag bekannt sind, werden Jünger Jesu seinen Anweisungen gehorchen. Gehorsam gegenüber Gottes Willen macht Mission dringlich. Drittens, weil die meisten Menschen das Evangelium zu ihrer Rettung nicht ausreichend verstehen können, bevor es ihnen ein Bote Gottes erläutert. Christliche Mission hat Dringlichkeit, weil davon Leben und Tod vieler Menschen abhängt. Viertens, weil die Zeugen von ihrem Zeugendienst am meisten profitieren werden. Wer Segen empfängt, ohne ihn weiterzugeben, wird geistlich krank. Es gibt nichts Begeisterndes, als zu erleben, wie Gott die Worte und Taten zum Segen für andere benutzt. Mission ist dringlich, weil wir sie für die eigene geistliche Entwicklung dringend brauchen. Fünftens, weil der große Kampf zwischen Gut und Böse noch nicht zu Ende ist. Solange Satan auf dieser Welt wirkt, braucht Gott Menschen, um Gottes Sieg über die Mächte der Finsternis zu verkünden. Kinder Gottes können durch ihren Einfluss seine Macht aufhalten und zurückdrängen. Bis dieser bei Jesu Kommen entschieden ist, braucht Gott dringend Missionare.